Suchet, so werdet ihr finden. Es ist das Suchen, so wie es verlangt wird, wenn man beten lernen will, wahrlich alles andere eher, nur nicht etwa ein Grübeln im Verstand. Schon die Verheißung, dass der Suchende ganz selbstverständlich finden werde, weist in ihrer lapidaren Einfachheit so zwingend darauf hin, dass es sich hier um anderes handelt als um das, was man gemeinhin innere Suche nennt, was aber allermeist nichts anderes ist als Wühlen und Erspüren wollen im Gehirnverstande, auf gutes Glück und keineswegs etwa des Findens sicher, wie bestimmt verheißen wird. Suchen, so wie man gewöhnlich in sich selbst nach irgendetwas sucht, ist immer Ausdruck innerer Unruhe. Und was auch immer Gegenstand des Suchens sein mag, stets wird er gesucht, um Ruhe durch sein Finden zu erlangen. Da könnte nun mancher meinen, auch das andere Suchen, dem da so sicher Finden zugesprochen ist, habe doch ebenso Ursache in einer Unruhe, die zur Ruhe werden möchte. Das Suchen aber, das zum rechten Beten nötig ist, setzt jene große Ruhe voraus, jene Ruhe, die in sich selbst begründet ist und nicht mehr von außen her beeinflussbar gefunden wird. Es verlangt dieses Suchen stets den ganzen Menschen und nicht nur den wie ein Spürhund immerfort unruhig scharrenden Verstand. Es ist ein ruhiges Versenken in das Innerste der Seele, ohne jede Erregung, ohne alles Begehren und ohne alle bange Ungeduld. Arge Torheit wäre es, wollte einer vermeinen, dass durch heißes, stürmisches Erzwingen wollen das Gesuchte etwa eher gefunden werden könne. So kann man sich nur selbst betrügen, um dann zuletzt ermattet und enttäuscht einen jeglichen Versuch zu suchen, gleich im Anfang resignierend aufzugeben. Vielmehr muss der Suchende hier wissen, dass er bei seinem Suchen nur sich selbst im Wege steht, solange er nicht sucht wie einer, der des Findens sicher ist, wie einer, der einen Gegenstand etwa verwahrt weiß am bestimmten Ort und ihn dort finden muss, wenn alles fortgeräumt wurde, was den gesuchten Gegenstand zuerst verdeckte. Man darf nicht den Grund zu solcher Sicherheit nur in der Verheißung sehen, dass der Suchende finden wird. Hier schließt das Suchen an sich schon das Finden müssen ein, da gar nicht gesucht werden kann, ohne dass also gleich auch das Finden folgt. Bei diesem Suchen ist der Suchende sich selbst der Gegenstand des Suchens. Je weniger jedoch er nach sich selbst verlangt, desto eher wird er sich selber finden. Er darf sich kein Bild oder Gleichnis dessen machen, was er zu finden hofft. Sich selbst muss er in seine eigene grundlose Tiefe sinken lassen, furchtlos und ohne Widerstand. Aufrecht muss er sich in sich selbst versenken und darf nicht aus der Ruhe kommen, auch wenn seine Füße den gewohnten Halt verlieren. Vertrauend muss er sich in seine tiefste Tiefe ziehen lassen, voll Sicherheit, dass er hier keineswegs Vernichtung, sondern nur sich selber finden kann. Kein vorerzeugtes Werk der Fantasie darf ihm die Blicke trüben. Er darf nicht glauben, nun werde er Bilder im Innern oder im Äußeren sehen, wie er sie noch niemals sah, Visionen von anderen Wesen und verborgenen Welten. Er darf nicht Erscheinungen erhoffen aus der Geisterwelt. In seine Tiefe sich versenkend, wird er zuerst alles im Dunkel sehen um sich her, aber je tiefer er in sich eintaucht, desto mehr wird dieses Dunkel neuem, wundersamen Lichte weichen, bis er in seiner allertiefsten Tiefe dann sich selbst durchleuchtet findet, bis er im innersten Abgrund seiner selbst zu kristallener Klarheit wird. So wird sein Versenken ein stetes Finden sein, vom ersten Augenblicke an, bis er zuletzt in sich gefunden hat, was sich nicht sagen, sondern nur empfinden lässt, da auch das hellste Wort noch dunkel bleibt vor solcher unbeschreiblich lichten inneren Klarheit. Wer da auf solche Weise suchen will, auf das er finde, der lasse zuerst seinen ganzen Erdenkörper völlig zur Ruhe kommen, so dass ihm kaum mehr bewusst ist, dass ein tierischer Leib sein Bewusstsein trägt. Dann aber schließe der Suchende langsam die Augen und verbinde beide Hände miteinander, bis er fühlt, wie ein lebendiger Kraftstrom in hoher Ruhe ihn durchkreist. Wie dieser Zustand intensiv belebter Ruhe am besten zu erreichen ist, wird jeder für sich selbst bald finden. Der eine erreicht ihn nur, indem er sich niederlegt, der andere im Sitzen oder Niederknien, und wieder ein anderer wird ihn nur im aufrechten Stehen erreichen können. Sobald der Zustand lebenserfüllter Ruhe aber erreicht ist, soll man sich weiter nicht mehr um seines Körpers äußere Haltung kümmern. Jetzt muss man sich nur noch im Innern zu fühlen trachten. Nach einiger Zeit wird man sich mehr und mehr im Innern fühlbar werden, bis allmählich eine Empfindung ins Bewusstsein Eingang findet, so als sei man im Innern ganz von sich selbst erfüllt. Es ist, als ob man selbst ein Flüssiges wäre, der Körper aber ein Gefäß, und als ob das Flüssige immer deutlicher sich selbst als Inhalt des Gefäßes fühle. Die Gedanken müssen dabei ruhen, und es darf ihnen keinesfalls erlaubt sein, den erfüllten Zustand nun geschwätzig zu zerdeuten. Solange noch das Schwirren der Gedanken anhält, lasse man es ohne weitere Beachtung, bis es sich allmählich von selber beruhigt. Ist aber sodann die Empfindung seiner selbst im Innern ein geschlossenes Ganzes geworden, dann hört ohnehin jedes weitere Denken auf, weil das neue Bewusstsein seiner selbst alle Aufmerksamkeit absorbiert. Anfänglich wird es gut sein, sich vorerst mit dem erreichten Empfinden können seiner selbst im Innern als mit einem wahrlich schon sehr bedeutsamen Resultate zu begnügen. Man kehre alsbald freudig zu seinen Alltagspflichten zurück, sowie die Empfindung sich abzuschwächen beginnt. Niemals darf sie auch bei Ermüdung etwa gewaltsam festgehalten werden. Ist man aber nach und nach, möge es Wochen oder auch Monate brauchen, endlich dahin gelangt, dass man jederzeit ohne sonderliche Mühe in der Stille seiner selbst gewählten Einsamkeit sich selbst auf die eben geschilderte Weise als Inhalt seines Erdenleibes, geformt wie dieser, so wie eine Flüssigkeit die Form des Gefäßes annimmt, in die man sie gießt, empfinden und erleben kann, dann ist man würdig vorbereitet, nun das Suchen im Sinne wahren Betens zu beginnen. Jetzt muss sich der Suchende klar erfüllten Willens ganz in die Hände seines innersten Lebens geben und sich fühlend in dieses erahnten Lebens grundlose Tiefe sinken lassen, stets völlig klar bewusst und ohne sich auch nur für Augenblicke jemals einer halbwachen Träumerei anzuvertrauen. Tauchen Gestalten und Bilder im Innern auf, so ist ihnen keinerlei Beachtung zu schenken, und besonders muss man sich davor hüten, sie etwa deuten zu wollen. Noch törichter wäre es, sie zu bekämpfen, weil man sie dadurch nur stärken und festhalten würde. Wird man durch Nichtbeachtung dennoch nicht von ihnen befreit, so ist es geboten, diesmal und für diese Stunde die Versenkung zu unterbrechen und sich intensiver Tätigkeit in der Außenwelt zu widmen, bis man an einem anderen Tage sich wieder fähig glaubt, das Unterbrochene ungestört vollenden zu können. Erst wenn die Empfindung des Versinkens in die eigene innere Tiefe völlig bildfrei wurde, darf man sich ihr unbesorgt überlassen. Das unsagbare Dunkel, das dann die Seele zuerst erschrecken will, ist gelassen und vor allem ohne jegliche Furcht zu ertragen, auch wenn es oftmals ertragen werden muss, bevor der erste Lichtschein sich im Innersten erfüllen lässt. Sobald sich aber dann das Dunkel zu lichten beginnt, entfaltet sich auch mehr und mehr ein neues inneres Bewusstsein auf eine Art, in der man vorher noch niemals bewusst gewesen war. Nun wird dieses neue Bewusstsein klarer und klarer, bis es zuletzt den Willen des Suchenden in untrennbarer Einheit mit dem Willen des ewigen Urseins erweist. Wer so weit gelangt ist, der weiß dann aus eigener Erfahrung, was finden heißt, und die erste Bedingung des wirklichen Betens wurde von ihm erfüllt. Wenn er nun die herrlichen und so einfach sinnklaren Worte spricht, die einst der hohe Meister aus Nazareth seine Schüler beten hieß, dann wird das erlangte neue Bewusstsein jedes dieser Worte nur noch als Bekräftigung eigenen Willens empfinden. Das ganze Gebet des Herrn wird dem Suchenden nichts anderes mehr sein als das vollendetste Bekenntnis seiner eigenen untrennbaren Einheit mit dem Willen des ewigen Seins. Was innerlich erlebt ist, findet in diesem Gebete Gestaltung in Worten menschlicher Sprache und wirkt aus der Gestaltung zurück in die eigene Seele, allwo es von selbst zur Bitte wird, die ihre Gewährung in sich selber trägt. So wird der Suchende fortan befreit sein von jenem törichten Wahn, als sei das Gebet ein Mittel, die Gottheit umzustimmen. Er weiß nun, dass Beten nichts anderes heißt, als mit seinem eigenen Willen im Willen des ewigen Urseins zu wollen, was allda gewollt ist von allen Ewigkeiten her, auch dass es, ausgelöst durch rechte Bitte, nun in Erscheinung trete, nun sich auswirke und bezeuge. Sein Suchen ist wahrlich zum Finden geworden. Er kann in aller Ewigkeit nicht mehr verlieren, was er auf solche Weise in sich selber fand.